Guten Morgen auch von meiner Seite. Der Text für diesen Morgen ist wenig adventlich. Nicht unbedingt ein Spekulatius- und Lebkuchentext. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Wie gesagt, nicht gerade ein Text, wie wir uns für eine besinnliche, schöne, adventliche Weihnachtszeit vorstellen. Das Negative steht hier so ein bisschen im Vordergrund, all die schrecklichen Dinge. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Aber zunächst beginnen wir mit einer kleinen Geschichte. Drei Brüder, alle drei im Laufe ihres Lebens zu Reichtum gekommen, überlegen, wie sie ihrer alt gewordenen Mutter eine Weihnachtsfreude machen können. Und da sie alle großen wirtschaftlichen Erfolg gehabt haben, will jeder das natürlich auch durch sein Geschenk dokumentieren. Und der Älteste entschließt sich, seiner Mutter zu Weihnachten ein besonderes Geschenk zu machen. Er baut ihr ein Haus. Also richtig. Mit allem drum und dran. Feinster Schnickschnack, großes Heimkino, riesen eingerichtete Küche. Wunderbar. Der Zweite lässt sich nicht lumpen und kauft ihr das neueste Mercedes-Modell. Ein richtiges Luxuskarosse mit Chauffeur. Mutter sieht ja nicht mehr so gut. Der Jüngste überlegt und überlegt und überlegt und weiß keine richtige Lösung. Mutter sieht nicht mehr so gut und er weiß, Mutter liebt die Bibel. Und dann stößt er auf eine Organisation, die bilden Papageien aus, denen man das Buch und den Vers sagt und dann zitiert der Papagei die Bibel. Und er besorgt seiner Mutter den Papagei. Den kann man nicht kaufen. Das Training ist so teuer, den kann man nur leasen. Im Monat für eine unglaubliche Summe an Geld. Aber er sagt sich, das wird Mutter freuen. Sie sagt einfach die Bibelstelle und der Papagei zitiert die Bibel. Nach Weihnachten kommt ein Dankesbrief der Mutter. Sie sagt zum ältesten Junge, danke für das Haus. Das alte hätte gereicht, jetzt habe ich noch mehr zu putzen, aber es war gut gemeint. Zum Zweitjüngsten sagt sie, danke für das Auto. Ich kann ja wirklich nicht mehr sehen, der Chauffeur ist unzuverlässig, aber steht in der Garage und da steht's gut. Aber zum Jüngsten will ich sagen, Junge, du bist der Einzige, der mich versteht. Du hast dir Gedanken gemacht, du weißt, was deine alte Mutter liebt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war das leckerste Hähnchen, das ich je aß. Wir lieben solche Geschichten. Da hält jemand was ganz Wertvolles in den Händen und erkennt es nicht. Und wir lieben das, wenn sie dann der Moment kommt, wo sie es entdecken. Ja, Stefan Raab hat vor Jahren eine große Auszeichnung bekommen für seinen Song Hier kommt die Maus. Und in seiner Dankesrede hat er zum großen Heiterkeit des Publikums sich an die Plattenfirma gewandt, die diesen Song abgelehnt hatte. Er sagte, ihr hättet Millionen damit verdienen können. Schade, schade. Oder denken wir an die 18 Verlage, denen Joan K. Rowling ihr Harry Potter Manuskript angeboten hat. 18 Verlage, alle schickten das Manuskript zurück mit dem Hinweis, sowas will keiner lesen. Da werden sich im Hinterhand die Lektoren in den Hintern gebissen haben. Sie hatten das Kostbarste in der Hand, was der Buchhandel in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Und sie haben es zurückgeschickt. Oder ganz aktuell. Da hat einer ein altes Bild, eine Kopie von einer Kopie. Nix wert, alt, aber halt nix wert. Und er verkauft's für einen Fuffi. Aber dann weckt dieses Bild das Interesse eines Experten. Der beginnt sich mit dem Teil zu beschäftigen, er zieht andere Experten hinzu und alle sind am Ende übereinschließend der gleichen Meinung. Dieses Bild ist eine Sensation. Es ist eines der ganz wenigen Originale von Leonardo da Vinci. Aktueller Verkaufswert 400 Millionen Dollar. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Mann abends nach Hause kommt und sagt, Schatz, erinnerst du dich an den Schinken, den wir für 50er verkauft haben? Der ist gerade bei Christie's unter den Hammer gekommen. Für 400 Millionen. Wir lieben solche Geschichten, wenn sie anderen passieren. Dann sind sie witzig. Wenn sie uns selber passieren, sind sie tragisch. Dann ist das nicht mehr witzig. Und ich würde heute Morgen mit euch gerne ein bisschen über die Gefahr dieser Tragik für uns nachdenken. Die Geschichte von dem Gemälde, von diesem teuersten Gemälde aller Zeiten, ist mir in diesen Tagen nachgegangen, weil ich glaube, es steckt viel mehr darin, als nur diese Sensation, dass das das teuerste Gemälde aller Zeiten ist. Ob nun 30 Millionen oder 400 Millionen, für beide Summen muss ich lange predigen. In dieser Geschichte steckt aber was, was viel tiefer geht. Sie ist für mich ein Gleichnis geworden für die Gefahr, die uns droht. Nämlich die Tragik, dass wir etwas von unermesslichem Wert in den Händen halten. Aber wir erkennen es nicht. Und wir geben es weg. Für ein Fuffi. Für ein bisschen Spaß. Für die Illusion von Macht oder Sicherheit. Oder Kontrolle. Der Titel des Bildes von Leonardo da Vinci lautet ausgerechnet Salvator Mundi, Erlöser der Welt. Und das ist das Thema, um das es heute Morgen gehen soll. Erlösung, Erlöser. Wie ist das mit uns und dem Wert dieses Erlösers der Welt? Es kommt mir manchmal so vor, dass uns der Erlöser gegeben wurde. Wir halten diesen unschätzbaren Wert in unseren Händen, aber wir verstehen nicht, was hier geschieht. Wir erkennen nicht, wie tief das ist, was wirklich hier passiert. Wir erkennen die Substanz der Erlösung nicht. Und so bleibt es seltsam fremd, so bleibt es das Gefühl, wir haben es mit einer Kopie von einer Kopie zu tun. Nicht so richtig etwas, was uns wirklich verändert. Nicht so richtig etwas, was uns wirklich befreit. Nicht so richtig etwas, was uns völlig neu sein lässt, sondern halt ein Bild, ein nettes Gleichnis, aber nichts, was wirklich Veränderung schenkt. Es kann passieren, dass wir zwar von der Lösung reden, aber in Wirklichkeit bezweifeln wir ihren Wert. Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und er legt den Finger in die Wunde. Weil die Frage ist, wie erlöst sind wir denn? Wie tief geht das denn? Wie stark ist denn da wirklich eine gefühlte, eine gespürte, eine erfahrene Erlösung wirklich vollzogen? Oftmals empfinden wir es nicht und oftmals erwarten wir es vielleicht auch gar nicht. Denn unsere Probleme halten wir entweder erfolgreich verdrängt oder sie sind viel zu kompliziert, als dass wir glauben könnten, dass ein Erlöser damit fertig werden würde. Wir hatten vor Jahren eine Veranstaltungsreihe in unserer Gemeinde und haben versucht, Menschen mit dem Glauben bekannt zu machen. Und im Laufe dieses Abends hatten wir ein Video von Michael W. Smith gezeigt, einen Song über den Amoklauf an einer Schule und über ein Mädchen, das dadurch umgekommen war. Und er sang über die Kürze der Zeit, die wir haben. Und am Ende dieses Liedes steht er auf so einem Felsen und reckt die Arme zum Himmel und singt, will you save me? Wirst du mich erlösen? Wirst du mich retten? Und dann sagt eine unserer Mitarbeiterinnen, ihr Freund, der mit Kirche und Glauben nichts am Hut hat, sagt sie, du, der wird nie vor Gott stehen und sagen, wirst du mich retten? Wirst du mich erlösen? Das ist für den meilenweit weg. Das ist überhaupt kein Erfahrungshorizont, den er macht. Da gehen wir mit unserem Angebot völlig vorbei. Jahre später, die beiden waren mittlerweile verheiratet und hatten Kinder, höre ich, dass er sich umgebracht hat. Die Last seines Lebens war ihm zu viel geworden. Er hatte es nicht mehr ausgehalten. Also ist mir lange nachgegangen, dass einer nie auf die Idee gekommen wäre, es gibt einen, der kann ihn erlösen. Es gibt einen, der kann ihm helfen, seine Probleme zu lösen. Er hat ihn nicht erkannt. Wie erlöst sind wir? Wie echt ist der Erlöser, den wir in unseren Händen halten? An der Stelle, wo Erlösung uns nicht trifft, bleiben wir bei uns und bleiben in unserer Angst. Wir bleiben in unseren Sorgen. Wir bleiben in unserer Schuld. Wir wissen nicht, wohin mit unseren Anklagen. Und wir bleiben innerlich tot. Also möchte ich euch einladen, mit mir im Moment nochmal über Erlösung nachzudenken und das, was dieser Erlöser bringt. Jesus verkündet, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Das ist sein Zentrum, das ist das Zentrum seiner Botschaft. Er redet vom Reich Gottes und dieses Reich ist der Ort, wo wir Erlösung finden. Wir finden sie nirgendwo anders. Wir finden Erlösung nur im Reich Gottes. Reich Gottes ist der Ort, wo der Wille Gottes geschieht. Reich Gottes ist der Einflussbereich des Willens Gottes und dort finden wir Menschen Erlösung. Wenn wir dieses Kapitel aus Lukas 21 insgesamt lesen, dann geht es da nämlich genau um dieses Reich Gottes. Es geht zunächst um die Geschichte von einer alten Witwe, die Jesus und seine Jünger im Tempel beobachten und sie sehen, wie diese alte Witwe arm bis aufs Hemd die letzten 2 Münzen in den Opferstock legt. Und Jesus sagt, guckt euch dieses Opfer an, während all die anderen Reichen aus ihrem Überfluss geben, während all die anderen Leute aus dem geben, was sie alles noch überhaben, hat diese Witwe das Reich Gottes betreten, denn sie hat aus ihrem Mangel gegeben. Sie hat alles in diesen Opferstock gelegt, was sie hatte und damit gibt sie sich in Gottes Hand. Er sagt, guckt euch diese Witwe an. Das ist ein Beispiel dafür, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Und dann spricht er über die Kennzeichen dieser Welt, die kommen werden. Und über die nahende Erlösung. Jesus spricht über die Kennzeichen der Zeit, bevor die Welt vollendet wird. Alles, was wir hier erleben, steht im Kontext dieses Reiches. Und die Frage ist, werden wir uns auf dieses Reich einstellen? Und hier ist es spannend, denn es gibt ja nicht nur das Reich Gottes, es gibt ja auch unser Reich. Wir alle werden geboren und wir bekommen ein Reich. Es beginnt mit unserem Körper. Wir fangen einen Bereich an zu kontrollieren. Unser Reich ist der Bereich, in dem unser Wille geschieht. Und den weiten wir kontinuierlich aus. Wir kontrollieren unseren Körper und dann erobern wir uns unsere Welt. Und wir weiten unser Reich aus. Wir haben unser Reich dort, wo unser Wille geschieht. Wenn ich früher mit meiner Schwester hinten im Auto auf der Rückbank saß, nahm sie ihren Finger, malte eine Linie zwischen uns und sagte, das ist meine Seite. Und du bleibst auf deiner Seite. Komischerweise war ihre Seite immer größer als meine Seite. Also hatten wir die ersten Grenzstreitigkeiten. Wir haben unser Reich. Und unser Reich ist der Ort, wo unser Wille geschieht. Und nun sagt Jesus, kümmert euch um das Reich Gottes. Er lädt uns ein, dass wir in seinem Reich leben. Wenn wir Erlösung suchen, finden wir Erlösung nicht in unserem Reich, sondern wir finden es in seinem Reich. Und die Frage ist, werden wir uns auf dieses Reich einlassen? Wenn wir die beiden Reiche vergleichen, können wir ein bisschen verstehen, was Erlösung bedeutet. In meinem Reich regiert die Angst. Ob es uns bewusst ist oder nicht. Sie ist da. Wir können uns so beschäftigt halten, wie wir wollen. Wenn es ruhig wird, dann ist sie da. Dann kommt sie hoch. In den frühen Morgenstunden, wenn wir nicht mehr einschlafen können. Und die Angst hat so viele Gesichter. Zu versagen, die Angst vor Schmerz. Oder Leid oder Tod, die Angst nicht zu genügen, die Angst abgelehnt zu werden, die Angst vor Einsamkeit, vor Ausgrenzung, die Angst sich lächerlich zu machen, Angst um Menschen, die wir lieben, Angst vor dem, was passieren kann oder was nicht passieren kann. Die Angst regiert in unserem Reich. Und sie hat uns im Griff und die meisten Menschen halten sich deshalb beschäftigt, weil sie das nicht aushalten, weil sie dieser Angst nicht begegnen wollen. Sie versuchen, sie erfolgreich unter der Oberfläche zu halten. Und immer dann, wenn es ruhig wird, immer dann, wenn die Seele langsam zur Ruhe kommt, dann lungert sie um die Ecke und dann kommt sie hoch. Im Reich Gottes gilt der Satz, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hier im Einflussbereich des Willens Gottes gibt es für dich keinen Grund, Angst zu haben. Weil dieser Gott ist radikal gut. Dieser Gott ist radikal für uns. Und wenn wir in seiner Hand leben, gibt es keinen Grund mehr für Angst. Deswegen wird die Bibel nicht müde, immer wieder zu betonen, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Die Botschaft von Weihnachten beginnt so, fürchtet euch nicht. 365 Mal sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Für jeden Tag des Jahres einmal. Im Reich Gottes bedeutet, dem Erlöser zu begegnen, der mir meine Angst nimmt. Der sagt, siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Der Erlöser, der uns angeboten wird, ist ein Erlöser, der fertig wird mit unserer Angst. Können wir das glauben? Können wir ihm unsere Angst hinhalten? Können wir sie fühlen? Und spüren und sagen, hier Gott, ich lass sie los. Ich gebe sie dir. Ich verlasse mein Reich und komme in dein Reich, wo meine Angst von dir genommen und gelöst wird. Was tun wir nicht, um alles, um der Angst zu entkommen? Und Gott sagt, ich bin dein Erlöser. Ich erlöse dich von der Angst. Wäre das was? Wäre das was, ein Leben führen, bei dem wir wissen, wohin mit der Angst? Bei dem wir ihr nicht länger davonlaufen müssen, nicht länger unter der Oberfläche halten müssen, sondern wissen, wo wir sie hinbringen. Hier, du weißt, was für eine Schweineangst ich habe, Gott. Du weißt, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Ich gebe sie dir. Wäre das Erlösung? Mein Reich wird regiert von Sorge. Sorge ist die kleine Schwester der Angst. Weil sie uns die Illusion gibt, wir könnten was tun. Das, was uns ängstigt, das, was uns einschüchtert, bringt uns dazu, dass wir uns damit beschäftigen, Gedanken machen und drehen und drehen und drehen und drehen. Und hinter der Sorge steht ja die Illusion, durch all unsere Sorgen würden wir es ein bisschen besser machen. Wir kümmern uns und sorgen und überlegen und machen und tun und bewegen es mehr. Und so wird die Sorge zum Motor, der hochrollt, immer weiter, immer höher dreht, ohne dass wir einen einzigen Schritt weiterkommen. Wie ein Auto, in dem kein Gang eingelegt ist. Beachtliche Drehzahl, aber null Fortschritt. Wir sorgen uns um Menschen, um die Zukunft, um die Gesundheit, um Geld. Wir sorgen uns um vieles. Und verbunden mit der Sorge ist die Meinung, wenn wir uns nur genug sorgen, dann haben wir unser Leben unter Kontrolle. Dann könnten wir der Gefahr trotzen. Dann könnten wir ein bisschen Sicherheit gewinnen. Und so werden wir zu der helmtragendsten, eingecremtesten, haftpflichtversichertsten, doppelt verhütendsten Generation, die je auf diesem Planeten gelebt hat. Und sorgen wir uns mehr oder weniger? Wir sorgen uns mehr. Und der Erlöser sagt, sorge dich nicht. Komm in mein Reich. Gib mir deine Sorgen. Komm raus aus deinem Reich, geh in mein Reich. In meinem Reich gibt es für dich keinen Grund mehr zu sorgen. Es gibt nur eine einzige Sorge, die dort zählt, und das ist die Sorge, dass du in diesem Reich bleibst. Trachte zuerst nach dem Reich, sagt Jesus. Und alles andere, was dich bedrückt und besorgt und was dich kümmert, wird dir gegeben. Wäre das Erlösung, die Sorge loszuwerden? Das ständige Drehen. In meinem Reich regiert die Schuld. Die Anklagen. Wie wir es auch drehen und wenden, wir können den Anklagen nicht ausweichen. Mag die Erinnerung auch weit weg sein. Tief im Innern kommen die Anklagen nicht zur Ruhe. Das, was früher war. Der Junge in der Klasse, den wir gemobbt haben und der noch einen Tritt bekam, als er schon am Boden lag. Die Lüge, die so leicht über die Lippen kam, um die Zukunft nicht zu gefährden und die du bis heute bereust. Das Unrecht, das durch dein Kaufverhalten gestützt wird. Die Ausbeutung, die geschieht, weil wir es billig haben wollen.
das Ruinieren unseres Planetens durch unseren Ferienflieger. Wir haben uns gelernt, die Anklagen vom Hals zu halten, aber wenn es still wird, dann fallen sie wieder über uns her. Und dann machen sie uns fertig. Und so halten wir uns beschäftigt oder so halten wir uns betäubt. Und so laufen wir davon zurück. Und der Erlöser sagt, warum tust du das? Es gibt nur einen Weg, mit der Schuld umzugehen. Und das ist, sie zu vergeben. Und diesen Weg bin ich gegangen für dich. Der Erlöser sagt, ich habe sie gesühnt, egal was du auf dem Kerbholz hast. Ich habe es gesühnt. Ich habe das getan, was nötig war, um die Schuld zu bereinigen. Und du bist frei. Komm in mein Reich. Bring mir deine Schuld. Und sie wird vergeben. Ich hatte vor Jahren einen Menschen in der Seelsorge. Ich bin kein sonderlich guter Seelsorger, muss ich dazu sagen. Aber ich habe da das Wunder erlebt, dass Gott eine Seele zur Ruhe bringen kann. Der Mensch, der vor mir saß, hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen. Er war schuld am Tod eines anderen Menschen. Und ich konnte nicht ermessen, was für eine Hölle von Anklagen in diesem Menschen tobten. Aber das Wunder zu erleben, wie dieser Mensch von Gottes Wort her hört, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8. Und wie dann nach Minuten des Schweigens dieser Mensch plötzlich Tränen überströmt, den Kopf hebt und sagt, jetzt sind die Anklagen verstummt. Jetzt ist Ruhe in mir. Eines der größten Wunder, die ich bis heute in meinem Dienst erlebt habe. Gott bietet an, dass es ruhig wird. Dass der Sturm der Anklagen in dir zur Ruhe kommt. Wäre das Erlösung? Wäre das etwas, was uns verändert? Im Reich Gottes gilt die Zusage, dir ist vergeben. Der Erlöser macht dich frei. Von dem, was da noch rumort, von dem, was dich anklagt, von dem, was sich vor dir hertreibt. All deine Versuche, ein besserer Mensch zu sein, sind gut gemeint. Aber damit wirst du das Übel nie an der Wurzel packen. Der einzige Weg, mit Schuld umzugehen, ist, sie zu sühnen. Und das hat Gott selbst getan, aus Gnade und am Kreuz. Darum sind wir frei. Wie wäre es, in einem solchen Reich zu leben? Das Letzte, mein Reich wird regiert vom Tod. Wir können uns das Leben nicht selber geben. Es ist nicht verfügbar für uns. Es wird uns gegeben. Und wir können unser Leben keinen Tag verlängern. Und unser Leben ist endlich. Ob uns das gefällt oder nicht, die Sterblichkeitsrate liegt immer noch bei 100%. Wir werden sterben. Unsere Tage sind gezählt. Und den Gedanken mögen wir gar nicht. Wow, was tun wir alles, um dem Gedanken auszuweichen? Was tun wir alles, um da so zu tun, als wäre das nicht so? Wir verdrängen diese Tatsache, dass unsere Tage gezählt sind. Eine Frau, die ursprünglich aus Bremen kommt, sagt zu ihrem Mann, du, wenn einer von uns beiden mal stirbt, ziehe ich wieder nach Bremen. So sind wir. Und wenn dann doch einer stirbt, sind wir jedes Mal erschüttert und sind jedes Mal ganz berührt und sind jedes Mal ganz getroffen. Und hier kommen wir zum alles entscheidenden Punkt, wenn wir über Erlösung nachdenken. Der Erlöser besiegt den Tod. Was er uns anbietet, ist nicht weniger als ewiges Leben. Leben in ewiger Qualität.
Aber dieses Leben können wir nur fassen, können wir nur ergreifen, können wir nur bekommen, wenn wir bereit sind, unser Reich zu verlassen, unser Reich aufzugeben. Das meint Jesus, wenn er sagt, verleugne dich selbst. Das meint die Bibel, wenn sie uns dazu auffordert, unser Kreuz auf uns zu nehmen und Christus zu folgen, dass wir unser Reich aufgeben, dem Bereich, wo mein Wille um jeden Preis geschieht und sage, dein Wille geschehe, Gott. So sollen wir beten. Aufgeben, den Schritt tun von meinem Reich in sein Reich, weil dort das Leben ist. Weil es dort Leben in ewiger Qualität gibt, das niemals vergehen wird. Jesus sagt, ich lebe. Und du sollst auch leben. Ich erlöse dich von dem Tod. Ich erlöse dich von der Bedrohung durch den Tod. Du kannst der Tatsache deiner Endlichkeit ins Auge sehen, weil ich der bin, der dein Leben schenkt. Weil ich der bin, der niemals dich aus meiner Hand gehen lässt und meine Hand hält dich auf ewig. Das ist meine Zusage an dich. Das ist Erlösung. Billige Kopie oder Original? Was hältst du heute Morgen in den Händen? Wie ist das mit der Erlösung? Wie ist das mit der Angst? Wie ist das mit deinen Sorgen? Den Anklagen und der Schuld? Dem Tod? Ich habe die Band gebeten, ein Lied für uns zu singen, um euch gemeinsam mit mir jetzt die Möglichkeit zu geben, vor Gott einfach mal einen Moment innezuhalten. Zuzuhören und ihn zu fragen, Gott, was wolltest du mir heute Morgen sagen? Was ist mein Thema heute Morgen? Und was immer dann hochpoppt, da lade ich dich ein, mach diesen Schritt aus deinem reichen Seins und lass dich erlösen. Wir werden nachher hier noch Leute haben, die für dich beten können. Es ist Zeit und Raum dafür da, einfach jemandem das zu sagen, um den Segen zu bitten. Aber nutz jetzt diesen Moment. Der Erlöser ist da.
Lege deine Sorgen nieder. Leg sie ab in deine Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder. Lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder. Meine Hand, komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Sünden nieder. Gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst mir nichts länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in mein. nieder, denn dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Deinen Gott zu groß.
Dass wir bestimmte Worte hören, kann manchmal dazu führen, dass wir sie nicht mehr in der Tiefe verstehen. Darum heute nochmal die Einladung, diese Erlösung durch Christus anzunehmen. Lass uns beten. Herr, du kennst unser Leben und du kennst die Seele, die in uns wohnt, denn du hast sie geschaffen. Dir ist nichts verborgen von unserer Angst und unseren Sorgen, von unserer Schuld und von unserem Tod. Und du wirst nicht müde, uns einzuladen, uns retten zu lassen. Danke für deine weltumspannende Erlösung. Danke, dass du jeden Einzelnen erlöst, aber auch diese Welt. Danke, dass du dieses Universum vollenden wirst und jeden von uns mit. So gib uns jetzt den Mut, dir hinzuhalten, was weh tut. Und schaff Erlösung. Amen.